Tritra, trulala, der Stadionsprecher ist wieder da. Herzlich willkommen zum Podcast über Kommunikation im Fußball. Ja, wenn ein Sportgeschäftsführer in der Bundesliga die Vorgänge in seinem Verein als Kasperletheater bezeichnet, müssen wir natürlich darüber sprechen, Freunde. Aber nicht nur das Laienstück in Sinsheim wird uns heute beschäftigen, sondern auch zwei neue Trainer in der Liga. Und gestern gab es ja noch einen Pokalkracher, also frisch ans Werk mit dem Mann, der auf dieser Bühne immer Oscar-reif abliefert. Jens Secker. Hallo, Jens.
Oho, hi Nils. Ah, vielen Dank für die lieben Worte. Ich muss aber sagen, die Ehre gebührt diesmal allein dir. Denn was du in der Vorbereitung dieser Folge geleistet hast, das ist echt unfassbar. Ja?
Wieso?
Dieses Schauspiel in Hoffenheim für uns hier aufzubereiten, dass wir darüber sprechen können. Junge, Junge, das kann ich mir vorstellen, das war nicht ganz einfach.
Aber ich bin nicht mal so ins Detail gegangen an einigen Stellen, wie man da hätte noch gehen können. Denn es reicht ja schon auch wirklich Monate und Jahre zurück, dass da Leute irgendwie auch gehen und da so ein Machtkampf tobt. Ja, in der Tat, da hat man einiges zu besprechen. Aber Jens, bevor wir dahin gehen, lass uns vielleicht nochmal bei der Tagesaktualität beginnen. Denn gestern Abend hatten wir ja das DFB-Pokal-Viertelfinale. Die Bayern haben gegen Leipzig gespielt. Hast du es denn gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Und ich habe ein gutes Spiel gesehen, vor allen Dingen auch von RB Leipzig, was man ja nach den zwei Abreibungen, die sie in dieser Saison schon von den Bayern bekommen haben, jetzt nicht unbedingt erwarten musste. Aber also die ersten 10 Minuten, Nils, muss ich schon echt sagen, da ist ja Bayern kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen.
Ja, ja, das stimmt.
Und erst dann haben sie sich so langsam befreit. Dann fiel ja auch noch der Treffer, der wegen Abseitsstellung dann auch aberkannt wurde. Auch zu Recht natürlich, alles gut. Aber die ersten 10 Minuten habe ich gedacht, Junge, Junge, die Leipziger legen ordentlich los.
Und auch insgesamt muss man natürlich sagen, die Leipziger haben da kein schlechtes Spiel gemacht. Und um ehrlich zu sein, jetzt auch zum Rückrundenstart waren sie auch nicht so schlecht. Also
da gab es dann
zwar wieder ein hohes Ergebnis für die Bayern, aber wie sich so ein Spiel dann eben halt auch entwickelt. Und es ist ja auch immer nachvollziehbar, wenn dann der Wille so ein bisschen gebrochen ist, dann ist es natürlich auch schwer, dagegen zu halten und dann kriegst du halt noch 2, 3 hinten dran, die dann eigentlich nicht sein müssen, ne? Aber man muss sagen, die Leipziger haben natürlich alles in allem da gestern einen sehr guten Eindruck hinterlassen und hatten auch jetzt auch nicht unbedingt Glück, was die Schiedsrichterentscheidungen angeht.
Das ist schon so in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wenn der Schiedsrichter das pfeift, du sprichst die Szene an von, wer war das? Baumgartner?
Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Ich weiß auch nicht, welcher Spieler es war. Auf jeden Fall der Gegenspieler war Stanisic bei den Bayern. Und wenn der Schiedsrichter da auf Freistoß entscheidet, zwar so an der Grenze, also ein Foul war es für mich schon.
Ja,
ein Foul war es. Was Stanisic da macht. Und ich glaube, wenn sie es dann hätten überprüfen können, war der Kontakt wahrscheinlich auch innerhalb. Ich glaube, da hätten sich die Bayern nicht beschweren dürfen, wenn sie da dann Elfmeter kriegen. Aber nicht so ist es dann. Auf der anderen Seite, vor dem 1-0 rutscht dann halt der ansonsten starke Keeper Van der Voort rutscht weg, sodass Stanisic dann nur noch umhauen kann.
Ja.
Dann schießt natürlich Kane den Elfmeter rein, ist ja vollkommen logisch. Und dass dann nochmal so eine Szene kommt, und das 2-0 dann eben noch fällt, geschenkt. Ne? Aber wie gesagt, ich finde, man sieht schon, dass Leipzig ja sich schon auch möglicherweise immer weiter auch unter Ole Werner zu so einem Konkurrenten auch der Bayern entwickeln kann. Denn wie sie da in der Allianz Arena den Bayern lange, lange Paroli geboten haben, klar mit ein bisschen weniger Ballbesitz, aber schon auch immer wieder auch mit guten Torchancen, das war schon beeindruckend, finde ich.
Die haben einfach auch ein gutes Team, muss man sagen. Ne? Also wenn man sieht, da auf den Flügelpositionen sind sie super stark besetzt. Diamandé hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen und hat auch Alphonso Davies echt vor Probleme gestellt. Ich finde auch bei Davies merkt man halt, dass er lange verletzt war. Also es ist mir in den letzten Spielen schon aufgefallen, dass er hinten nicht immer hundertprozentig sattelfest ist und nach vorne kaum Akzente setzt. Und da ist Stanisic viel auffälliger gewesen, was die Offensivaktionen angeht.
Stimmt, ja.
Und da war er, also war Stanisic zumindest zu seiner Zeit bei Bayern damals, bevor er dann nach Leverkusen dann zwischendurch ging, viel weniger aktiv da vorne. Also, aber ich wollte eigentlich über die Leipziger sprechen. Und auch wenn du die anguckst, dann mit Baku und Raum da hinten links und rechts ist super gut. Aber was man auch gestern wieder gesehen hat, den würde halt so ein richtiger Stürmer mal gut tun. Wenn dann Harry Kane stehen würde, sähe die Sache, glaube ich, anders aus. Ich erinnere mich an den einen Ball, den Diamondé da von der rechten Seite in die Mitte reinballert, der direkt vor Neuer vorbeigeht, einmal komplett durch den Strafraum. So, wenn du da halt einen hast mit einem Killerinstinkt, dann ist das Ding halt drin.
Ja, und witzigerweise hatten sie ja in den vergangenen Jahren genau diese Spieler mit Luis Openda und Benjamin Šeško, die auch auf solche Situationen immer mal gelauert haben. Die sind halt nicht mehr da. Die haben sie halt im Sommer verkauft für gutes Geld. Aber das ist dann halt auch der Leipziger Weg. Und deswegen, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, die Leipziger müssen sich schon relativ häufig neu erfinden. Und jetzt merkt man aber auch unter Ole Werner, dass es so in die richtige Richtung geht. Natürlich sind auch nicht alle Ergebnisse in der Bundesliga so, wie sie sie haben wollen. Also natürlich willst du nicht zu Hause als RB Leipzig zum Beispiel 1-2 gegen Mainz 05 verlieren. Das darf dir auch nicht passieren, wenn du da oben wirklich irgendwie an den Bayern dranbleiben möchtest, auch zukünftig. Aber ja, ganz, ganz grundsätzlich sind sie da, glaube ich, wie gesagt, auf einem
ganz vernünftigen Weg. Mit den Leipzigern ist auf jeden Fall zu rechnen, glaube ich, in den nächsten Jahren. Und wenn sie jetzt im Sommer dann auch noch ein paar gute Transfers machen, eben beispielsweise da mal einen guten Stürmer wieder reinstellen, ich glaube, dann kann das schon was geben auch. Und es ist natürlich, darf es eigentlich nicht sein, dass die Leipziger da beispielsweise hinter den Hoffenheimern in der Tabelle stehen, ne, vom Potenzial.
Ja, das kann aber natürlich auch für die Hoffenheimer sprechen, denn die spielen eine brutal gute Runde bisher, ja.
Ja, naja, genau. Und wenn wir schon jetzt diese Brücke dann schlagen, dann lass uns doch mal zum Kasperle-Theater kommen. Die Bayern haben ja auch am Wochenende gegen den mittlerweile, wie gesagt, Tabellendritten aus Hoffenheim gespielt. Das Spiel ist am Ende 5-1 ausgegangen und soll uns jetzt auch weniger beschäftigen, denn spannender als der vermeintliche Meisterschaftskampf und auch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, die diskutabel war, ist ja, was dieser Tage hinter den Kulissen in Hoffenheim los ist. Für diesen Montag, also wir nehmen heute am Donnerstag, den 12.02. auf, für diesen Montag war eine Gesellschafterversammlung angekündigt, in welcher Geschäftsführer Andreas Schicker abberufen werden sollte. Denn es tobt, oder mittlerweile muss man wahrscheinlich fast das Präteritum nehmen, tobte ein Machtkampf in Hoffenheim. Vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Also seit Oktober 24 ist Andreas Schicker Geschäftsführer der TSG. Vorher war er bei Sturm Graz tätig, hat sich vom Chefscout hochgearbeitet, war Videoanalyst auch und dann wurde er Geschäftsführer Sport. Und in seiner Amtszeit gewann Sturm Graz die Meisterschaft 2024 und in den Jahren 23 und 24 den Pokal. In Hoffenheim, muss man sagen, steht Schicker zusammen mit Cheftrainer Christian Ilzer für die historisch beste Bilanz der Hoffenheimer zu diesem Saisonzeitpunkt und wird als Architekt des aktuellen Erfolgs gesehen. Aber es scheinen ihn nicht alle so positiv zu sehen. Denn Christoph Hensler, und das ist jetzt die zweite Hauptfigur in diesem Stück. Der Interimsvorstandsvorsitzende wollte ihn jetzt auf dieser Gesellschafterversammlung am Montag absägen. Der Plan war offenbar, Schicker als Geschäftsführer abzuberufen und ihn zum reinen Sportchef zu degradieren, um dann möglicherweise, das wird kolportiert, die Geschäftsführung nach eigenen Vorstellungen neu zu besetzen und eigene Homies auf die Schlüsselposition in dieser Geschäftsführung zu hieven. Und das alles eben noch vor der Mitgliederversammlung, die im März stattfindet. Und die Begründung, also das wird dann natürlich alles immer nicht offiziell gesagt, aber hinter den Kulissen waberte es so, dass die Begründung von Hensler für diese Abberufung von Schicker gewesen sei, dass es einen Formfehler bei internen Vorgängen gegeben habe. Also da wird von einem Datenschutzverstoß gesprochen. Aber alles so ein bisschen halbgar. So, und ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, denn es gäbe wirklich da viele Namen auch zu nennen, die Geschichte ist nur eine Fortsetzung wirklich anhaltender Machtkämpfe in Sinsheim, die in den letzten Jahren viele Köpfe gekostet hat. Und zuletzt wurden unter anderem Justiziar Arno Metz und Asmahan Gamgami verantwortlich für das Ressort People and Culture freigestellt und beide galten als Vertraute von Hensler, der sie angeblich als neue Geschäftsführer einsetzen wollte. So, und nach wirklich vielen turbulenten Monaten blieb jetzt eigentlich nur noch Schicker als letzte Konstante in der Führungsetage. Und genau das scheint ihm jetzt irgendwie zum Verhängnis fast geworden zu sein. Also bevor wir uns jetzt gleich einige Aussagen mal im Detail anschauen und das Ende der Posse erzählen, Jens, vielleicht mal ein bisschen, was hältst du von den Vorgängen in Hoffenheim?
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Vielen Dank, Nils, dass du das alles da mal durchgearbeitet hast. Ja, also, Posse, hast du schon richtig gesagt. Das ist schon wirklich hochinteressant. Und da sind ja jetzt einige Namen, die in diesem ganzen Schauspiel auch noch eine Rolle spielen. Die hast du ja noch gar nicht genannt, nämlich Dietmar Hopp. Ja. Auch Roger Wittmann, der Berater, dem eine sehr enge Beziehung auch zu Dietmar Hopp nachgesagt wird und so weiter. Also da gibt's ja schon.
Das war doch der zwischendurch mal Stadionverbot hatte, ne?
Ja, ganz genau. Ja, der zwischendrin mal und dann aber hat natürlich sein Buddy Dietmar Hopp erwirkt, dass dieses Stadionverbot wieder aufgehoben wird. Also da gibt's schon noch viele interessante Seitenstränge. Ja. Aber ja, es ist schon bemerkenswert, das muss man schon sagen, dass auf der einen Seite Hoffenheim quasi eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielt. Du hast jetzt gesagt, irgendwie die beste bis zu diesem Zeitpunkt seit der Bundesliga oder in der Bundesliga-Geschichte der Hoffenheimer. Und es dann hinter den Kulissen solche Dramen gibt. Aber ich glaube, ich meine, man muss ja nur mal nach Hannover gucken oder auch in anderen Vereinen. Ich glaube, ja, willkommen in der Welt des Fußballs, ne? Also Hoffenheim, ich glaube, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ihr es endlich geschafft habt, von diesem Dorfclub zu einem echten Bundesligisten zu werden, ja? Also wo dann halt quasi auf der einen Seite dann e.V., also der eingetragene Verein, gegen die Kapitalseite kämpft und da werden Machtkämpfe ausgetragen und so weiter und so fort. Also ich glaube, man kann da schon irgendwie sagen, so Hoffenheim führt jetzt vielleicht diese Kämpfe aus, die es vielleicht in Traditionsvereinen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer schon mal gegeben hat.
Und Erfolg weckt ja nun mal auch Begehrlichkeiten. Und gerade wenn es gut läuft, hat man wahrscheinlich auch Bock, dann da eine tragende Rolle zu spielen und sich da irgendwie ins Schaufenster auch zu stellen. Also ich finde vor allem, als ich das alles so gelesen habe, es ist so ein bisschen schwer durchschaubar. Und offensichtlich scheint es ja mindestens zwei Lager da, sagen wir mal, gegeben zu haben. Vielleicht gibt's die auch immer noch. Ja, aber es ist schon viele Leute irgendwie beteiligt, die da mitreden. Und das, was jetzt so in den letzten Tagen sichtbar wurde, ist, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs.
Ja, und ich meine, ganz interessant an der ganzen Situation ist ja auch noch, dass Andreas Schicker im Herbst ja sehr deutlich auch vom VfL Wolfsburg angebaggert wurde, weil die eben auch mit der aktuellen Situation eben nicht zufrieden zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, immer noch nicht sind und die überlegt haben, möglicherweise Andreas Schicker da als Sportgeschäftsführer zu verpflichten, in der Hoffnung, dass der seinen Buddy Christian Ilzer vielleicht noch mitbringt und der dann vielleicht da auch direkt Trainer wird und die Erfolgsgeschichte, die sie halt jetzt in Hoffenheim schreiben, dann auch beim VfL Wolfsburg so fortsetzen. Und damals hat Christoph Hensler sein Veto gegeben und hat gesagt, nein, wir lassen den Schicker nicht gehen. Und jetzt ist quasi Hensler dabei oder war dabei, irgendwie Schicker hier abzusägen. Also das passt für mich halt auch irgendwie nicht zusammen. Also irgendwas muss da vorgefallen sein, dass es in diesen vergangenen Monaten jetzt so einen Sinneswandel auch bei Hensler selbst gegeben hat.
Ja. Ist übrigens ein interessanter Typ auch, Christoph Hensler, ne? Also das wird nicht allen ein Begriff sein, aber der ist, glaube ich, nicht mal 30. Ich glaube, der ist 29 Jahre jung, kommt aus der Ultraszene und tritt auch gefühlt immer relativ bestimmt auf. Also das ist ja immer, wenn man so denkt, so die Großkopferten in so Vereinen, die sind dann 50, 60 plus. Aber das ist ein super junger Typ, der da offensichtlich irgendwie sich verwirklichen will oder sowas, keine Ahnung. Aber egal, also was ich jetzt gerne nochmal machen würde, ist ein bisschen den Leute auf die Zunge zu schauen, Jens. Denn es gab ja ein paar interessante Aussagen. Jetzt vor dem Spiel auch gegen die Bayern wurde Schicker auf diese anstehende Gesellschafterversammlung angesprochen und er sagte, Ich finde das sehr schade. In dieser Woche sind Dinge passiert, die kann ich selbst nicht nachvollziehen. In Österreich würde man sagen, das ist ein Kasperletheater. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass ich gerne bleiben möchte. Und ich habe in der Woche wirklich viel Zuspruch bekommen von Sponsoren und von den Mitarbeitern. Wir werden sehen, wie das am Montag ausgeht. Und schon vorher hatte Schicker ja sehr deutlich gesagt, dass er eine Degradierung zum Sportdirektor nicht akzeptieren werde. Und er hatte, du hast den Namen auch schon genannt, unter anderem Unterstützung von Dietmar Hopp. Der ist ganz klar auf Schickers Seite. Aber man muss eben wissen, und das hat sich damals auch bei dieser Story um Wittmann gezeigt, ne, diesen Berater, der dann das Stadionverbot hatte, Hopp hat halt nicht mehr das alleinige Sagen bei der TSG Hoffenheim. Also früher war der natürlich,
Auf dem Papier, sagen wir mal.
Auf dem Papier, aber er hat mittlerweile eben nur noch 49% der Stimmanteile. Also er ist Minderheitsgesellschafter. Mhm. Und das heißt, er kann zumindest dann nicht mehr so durchregieren, wie es früher war.
Das stimmt, aber war nicht er derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es diese außerordentliche Mitgliedsversammlung nicht gibt, weil er vorher beim Landesgericht gesagt hat, sorgt bitte dafür, dass das nicht stattfinden kann. Ja. Und dem wurde dann ja auch stattgegeben. Also von daher, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das war ja auch sein eigener Wunsch, dass eben Hoffenheim zurückkehrt zum 50+1, was ja in Deutschland so gang und gäbe ist. Und dennoch, würde es Hoffenheim in der aktuellen Form nicht geben ohne Dietmar Hopp. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ja, und dennoch ist es schon so, dass er natürlich jetzt bei Schicker jetzt vielleicht auch das Gefühl hatte, durch den schaffen wir es jetzt ein bisschen, dass der Verein auch mehr auf eigenen Füßen steht. Denn es ist so, dass Dietmar Hopp in den vergangenen Jahren auch noch mal 100 Millionen irgendwie nachgeschossen hat. Aber eigentlich immer gesagt hat, wir wollen auf diese Null, wir wollen auf die schwarze Null, wir wollen, dass der Verein sich selbst trägt. Und das hat jetzt Andreas Schicker zumindest in dieser Saison hingekriegt. Also sie haben sogar ein leichtes Transferplus erwirtschaftet, also indem sie auch schlaue Transfers getätigt haben. Und deswegen kann man sich vielleicht auch vorstellen, warum Dietmar Hopp sagt, ja, der Schicker, das geht in die richtige Richtung mit dem. Also unterstütze ich den auch entsprechend. Also ich glaube schon, dass er das Gefühl hat, er ist auch ein Geschäftsmann, dass er auch ein Gespür hat dafür, mit dem Schicker könnte das funktionieren. Und ich meine, die Ergebnisse sprechen natürlich für sich, ja.
Und ich meine, eine gute Platzierung in der Bundesliga bedeutet natürlich dann auch einfach Cash, ne?
Ja, das überleg dir mal. Champions League, ne? Worüber sprechen wir da? Die Millionen sind ja dann, die kommen ja dann einfach so schon mal rein, ne?
Ja. Und Hopp ist ja auch nicht der Einzige, der auf Schickers Seite in dem Fall ist, denn offensichtlich geht es den Spielern ganz ähnlich. Vielleicht mal exemplarisch ein O-Ton von Club-Ikone Kramaric. Diese Sätze stammen noch vom Anfang des Jahres, aber damals sagte er: Was Christian Ilzer und Andreas Schicker im Sommer gemacht haben, ist unglaublich. Wir haben super Transfers gemacht, eine super Energie in der Truppe. Ich glaube, das ist der beste Kader, den wir in den letzten 10 Jahren in Hoffenheim hatten. Mhm. Das ist eine Top-Mannschaft, Top-Qualität, viel Potenzial, viele junge Spieler, viele mit Erfahrung. Das ist eine perfekte Mischung. Mhm. Und jetzt direkt nach dem Spiel wurde auch Nationaltorwart Oliver Baumann jetzt angesprochen auf die aktuelle Situation. Und er sagte, Christian haben diese Mannschaft aufgebaut. Wir stehen alle hinter den beiden. Wenn wir auf dem Weg bleiben, das wünsche ich mir, kann es eine sehr erfolgreiche Saison werden. Mhm. Und ganz interessant ist natürlich auch, du hast ihn vorhin schon seinen Buddy genannt, auch Christian Ilzer, also der Trainer, hat sich extrem hinter Andreas Schicker gestellt und zwar so weitgehend, dass er eigentlich sein eigenes Schicksal mit dem Schicksal von Schicker verbunden hat. Also er hat mehr als einmal ziemlich deutlich gesagt, wenn Schicker gehen muss, dann bin ich auch weg. Und das ist natürlich schon spannend, denn sowas hört man jetzt auch nicht so oft, ne?
Ja, absolut. Ich meine, man darf nicht vergessen, die zwei haben schon 6 Jahre in Graz zusammengearbeitet. Mhm. Also auch, ja, sie kennen sich einfach, das Vertrauensverhältnis ist da und das war ja auch so von der Abfolge so, dass Alexander Rosen im Sommer 24 ja auch rausgeschmissen wurde als Geschäftsführer Sport. Und dann ist eben Andreas Schicker dazugekommen und hat dann eben Christian Ilzer auch dazugeholt, als es dann mit Pellegrino Matarazzo nicht mehr so hingehauen hat in Hoffenheim. Also von daher, er verdankt ihm ja auch quasi seinen Job hier in der Bundesliga. Und was man ja immer wieder hört, und das werden wir vielleicht gleich auch bei dem anderen Thema, das wir noch für euch haben, nochmal drüber sprechen, ist ja die Bundesliga einfach für Trainer auch ein Ziel, dass sie sich so gesteckt haben. Und ich glaube schon, dass er da natürlich auch eine gewisse Dankbarkeit auch hat. Und ich meine, so ein gutes, enges Verhältnis zwischen Sportchef und Trainer hat natürlich auch immer zur Folge, dass die ganz genau wissen, was sie so voneinander brauchen. Ja. Also Ilzer weiß ganz genau, der Andreas, der holt mir meine Spieler, die ich für meinen Spielstil brauche. Ja, und der Andreas Schicker weiß ganz genau, was will denn der Christian? Ja, also von daher, das ist ein eingespieltes Duo. Deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, wenn jetzt irgendwie Andreas Schicker hier rausfliegen würde oder rausgeflogen wäre, naja, mit der Arbeit, die sie jetzt da auch geleistet haben oder auch leisten in Hoffenheim, wird es bestimmt auch nochmal einen anderen Bundesligisten geben, die sagen, ach, kommt, macht das doch bei uns. Und dass dann so ein Christian Ilzer natürlich beste Chancen hätte, dort dann auch auf dem Trainerstuhl zu landen, das kann ich mir schon vorstellen. Von daher, ja, du sagst es schon richtig, sehr interessant, dass das so explizit wurde, aber ich kann es schon nachvollziehen, warum das so gemacht wurde, warum der Ilzer das so gemacht hat.
Es wäre aus sportlicher Sicht in jedem Fall Wahnsinn gewesen, wenn jetzt die beiden da gegangen wären in so einer Saisonphase, wo einfach klar ist, dass Hoffenheim mega performt. Und ich glaube, da hätten sich alle an den Kopf gefasst. Und vor allem, wir kennen natürlich da jetzt nicht die Hintergründe im Detail, aber eigentlich aus, ich nenne es jetzt mal ganz platt, Ego-Gründen.
Ja, und das glaube ich nicht, Nils. Ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Ich kann mir irgendwie, weil genau wie du sagst, der Hensler kommt aus dem Ultra-Umfeld. Ich meine, was wollen Fans? Sie wollen natürlich, das hören wir immer wieder, Einflussnahme, so dass es im Verein auch so ein bisschen nach dem läuft, was so die Mitglieder und die Fans irgendwie wollen. Das ist ja auch fein. Aber auf der anderen Seite wollen sie doch auch sportlichen Erfolg.
Und ja, aber dann deswegen, kannst du doch nicht so doof sein, dann zu sagen, ja, die zwei, die jetzt hauptsächlich dafür verantwortlich sind, die haue ich jetzt mal raus.
Richtig. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es aus irgendeiner Laune passiert ist, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass es in diesem ganzen Schauspiel halt noch viele, viele Stränge gibt, die wir von außen überhaupt nicht sehen. Ja, dieses ganze, du hast vorhin von Macht gesprochen, ja, zwischen Wittmann, zwischen Hopp, ich meine, da sind irgendwie, was weiß ich, 25 Geschäftsführer in den vergangenen 2 Jahren irgendwie rausgeflogen oder haben selbst gekündigt. Also irgendwas scheint da nochmal richtig im Argen zu liegen, weswegen sich jetzt ein Christoph Hensler dazu veranlasst gesehen hat, zu sagen, ich würde gerne den Schicker loswerden.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, Ebene. Macht korrumpiert und Geld das halt auf jeden Fall auch. Und es kann sein, ja auch, und das ist jetzt nur eine wilde Hypothese von mir, aber es kann ja auch sein, dass so ein Hensler dann, der fühlt sich dann sehr wohl da mit seinem neuen Posten und will dann eben noch mehr Einfluss und will dann eben seine Homies dann da irgendwie auch mit reinbringen in die Geschäftsführung. Und dann gibt's vielleicht auch mal ein Widerwort von Schickers Seite oder so und dann überwirft man sich halt und dann greift man vielleicht auch zu drastischen Maßnahmen und schneidet sich vielleicht sogar selbst ins eigene Fleisch im Sinne von, ich riskiere hier den sportlichen Erfolg, um meine Interessen durchzusetzen. Keine Ahnung. Also wir werden es im Detail möglicherweise nie erfahren, aber man muss ja sagen, am Montag kam eben dann der große Knall und ein bisschen anders, als Christoph Hensler sich das überlegt hat im Vorhinein. Denn nicht Schicker geht jetzt, sondern eben Christoph Hensler selbst. Und er wird seine Posten jetzt als zweiter Vorsitzender des e.V. mit sofortiger Wirkung abgeben. Diese geplante Gesellschafterversammlung, du hast es vorhin schon gesagt, die hat nicht stattgefunden, denn Dietmar Hopp hat da offensichtlich interveniert und stattdessen gab es dann am Montag eine Tagung des Vorstands und in dieser wurde Schicker dann in seiner Position bestätigt und stattdessen Hensler geschasst. Und der hat sich dann noch mit einem offiziellen Statement zu Wort gemeldet. Die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate ist ein klarer Beleg für die erfolgreiche und engagierte Arbeit aller Mitarbeitenden im Verein. Klammer auf, auch für mich spricht das ja, ne, Freunde? Also ist ja ganz klar, was er damit sagt. Die TSG Hoffenheim und ihre Mitglieder standen und stehen für mich an erster Stelle. Es war mir jederzeit ein großes Anliegen, den Verein strukturell wie auch professionell weiterzuentwickeln. Aus tiefer Verbundenheit zu meinem Club wünsche ich der TSG Hoffenheim für die Zukunft nur das Beste und lege mein Amt mit dem heutigen Tage nieder. So, Jetzt wird erstmal aufgefüllt. Frank Engelhardt, der dritte Vorsitzende des e.V., springt jetzt erstmal ein. Und am 9. März gibt's ja eine Mitgliederversammlung und dann wird der Vorstand auch neu gewählt, meine ich.
Ja, aber dafür müssen sich jetzt erstmal Leute aufstellen.
Ja, aber da werden sich bestimmt welche finden. Da mache ich mir keine größeren Sorgen. Aber wie würdest du denn jetzt das Fazit ziehen? Also wenn man jetzt mal Richtung Hensler guckt, kann man sagen, Putsch gescheitert?
Ja, also ja, oder Machtkampf auf Eis gelegt. Aber wie gesagt, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich glaube, dass jetzt Hensler und auch Schicker, das sind irgendwie auch gefühlt nur, ja, zwei Schauspieler, die da mitspielen. Da gibt's noch viele andere und da gibt's viele andere Themen noch, glaube ich, gerade um Dietmar Hopp. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ich glaube, es wird da in der zweiten oder jetzt im ersten Halbjahr dann noch weitergehen in Hoffenheim. Wir werden nochmal über Hoffenheim sprechen, diesem Thema.
Das Gefühl habe ich. Und das ist, man muss ja sagen, Hoffenheim legt zumindest so ein bisschen das Image der grauen Maus ab. Sportlich sind sie spannend und sie schaffen es sogar in die Schlagzeilen. Also
und sie schaffen es sogar zu uns. Ja, ja. Und das will was heißen.
Also im besten Fall wird es jetzt wieder ein bisschen ruhiger in Hoffenheim und der Fokus liegt vielleicht auch noch mehr auf dem Sportlichen. Was traust du denn der TSG jetzt in diesem Jahr in der Bundesliga zu? Schaffen sie das wirklich am Ende auf einem Champions-League-Platz zu landen?
Ja, ich glaube schon, dass sie eine Chance haben, bis zum Ende ganz oben mitzuspielen. Denn sie haben halt auch einfach den Vorteil, dass sie keine internationalen Spiele haben. Christian Ilzer kann ja immer plus minus, na klar, fällt mal jemand aus oder sowas, seine Top 11 bringen und hat auch im Moment immer wieder gute Ideen, wenn es gegen die großen Gegner geht. Ich meine, du hast das Bayern-Spiel angesprochen vorhin schon. Ja, wenn da nicht Akpoguma in der 17. Minute vom Platz fliegt, weiß ich nicht, ob das 5-1 für die Bayern ausgeht. Mhm. Also von daher, ich glaube schon, dass sie als Mannschaft stark genug sind. Und ich glaube, dass die Gegner, die sie da oben haben, drumherum auch noch ihre Problemchen so haben. Wenn wir jetzt nach Leverkusen gucken, Leipzig haben wir angesprochen, ist auch nicht so konstant. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Stuttgart hat jetzt auch wieder verloren. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich da oben bis zum Ende festbeißen.
Wenn ich mich richtig entsinne, habe ich ja am Anfang der Saison, als wir die Liga getippt haben, habe ich die ja auf dem Champions-League-Platz getippt.
Ja, absolut. Ja, ja. Wenn du die Tabelle umdrehst, Nils, genau.
Ah, ja. Ich freue mich jetzt schon auf die Auswertung.
Ja, das wird großartig, ja.
Yeah, well. Okay, Jens, komm, dann lass uns einen Strich drunter machen, denn du hast es ja schon gesagt, wir haben noch ein zweites schönes Thema.
Genau, wir haben nämlich zwei neue Trainer in der Bundesliga und wir wollen mal ein bisschen schauen, was so passiert ist in der vergangenen Woche rund um diese Neuankömmlinge. Wir haben Daniel Thun, der neuer Trainer in Bremen ist, und wir haben Albert Riera, der jetzt die Eintracht trainiert. Wir bleiben mal bei Daniel Thun zunächst und er erklärt so, wie er Trainer von Werder Bremen geworden ist. Er sagte: Wenn Werder anruft und ich die Chance habe, eine sehr gute Mannschaft übernehmen zu dürfen, dann muss ich nicht lange darüber nachdenken. Ich bin von der Qualität überzeugt. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Bundesliga ein Ziel für mich ist. Das sind Aussagen, die hätten vor der Saison auch von Horst Steffen kommen können.
Ja.
Der ja auch quasi sich nach oben gearbeitet hat und die Bundesliga so als Ziel hatte. Und bei Daniel Thun ist das jetzt ganz ähnlich.
Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln bei dem Satz, ich bin von der Qualität überzeugt, weil ich mich frage, von welcher Qualität spricht er da? Von seiner eigenen oder von der Mannschaft? Denn wenn er Letzteres meint, dann weiß ich gar nicht so richtig, ob man das so mit dem Brustton der Überzeugung sagen kann.
Ja, also ich habe das ist im Rahmen der Pressekonferenz hat er das geäußert und er wurde auf die Qualität der Mannschaft angesprochen, weil ja schon die Frage immer wieder im Umfeld auch gestellt wird bei Werder Bremen, lag es denn jetzt wirklich an Horst Steffen oder ist die Mannschaft einfach zu schlecht und deswegen.
Er kann ja auch nichts anderes sagen. Ja? Also gesagt, wenn er da sagt, naja, ich wollte halt unbedingt mal in die erste Liga und das ist jetzt für mich der nächste Schritt. Das ist zwar eine ziemliche Rumpeltruppe hier, aber wir kriegen das halbe Jahr schon irgendwie rum. Damit macht er sich vielleicht nicht so ganz beliebt bei seinen Spielern. Es ist ja auch normal, dass man die Mannschaft erstmal stark redet. Aber für ihn ist es selbstredend ein Aufstieg. Er hat ja vorher bei Osnabrück beim HSV und Fortuna Düsseldorf trainieren dürfen und jetzt eben erstmalig erste Liga und das ist für ihn natürlich cool. Und aus der Ferne muss ich dir sagen, ich habe ihn ja immer mal so mitbekommen, fand ich den auch immer cool.
Ja, ich fand ihn auch sympathisch. Ich glaube, sein größtes Problem in Hamburg war, dass er eben nicht aufgestiegen ist. Ist nur ein Jahr in der zweiten Liga in Hamburg geblieben. Ich glaube, wenn sie das damals geschafft hätten, dann wäre er natürlich auch den Schritt nach oben mitgegangen und dann würde man jetzt wahrscheinlich auch schon in Erstligakreisen von ihm sprechen. Ich fand ihn auch schon immer sympathisch. Ich finde so sein norddeutscher Slang, der gefällt mir natürlich auch gut, passt deswegen auch gut nach Bremen. Er hat ja auch irgendwie gesagt, ja, sein Vater ist riesen Werder-Fan, deswegen hat er von früher natürlich auch Werder immer auf dem Schirm gehabt und so weiter. Naja, und dennoch.
Aber sag mal, ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Du hast, dein Tipp war ja damals, es läuft auf damals. War das letzte oder vorletzte
Vergangene Woche? Vergangene Woche, ja.
Ja, genau. Hast du ja gesagt, es könnte einer der beiden Bos werden. Warum ist es denn jetzt kein Bo geworden?
Also, Clemens Fritz hat deutlich gesagt, kein Trainer hat uns abgesagt wegen der Qualität der Mannschaft. Mhm. Aber es ist wohl so, dass sie beide Bos nicht bekommen haben. Also, der eine Bo Svensson, hat wohl einfach abgesagt und den anderen Bo haben sie nicht von Mainz 05 loseisen können. Mhm. Weil der da natürlich, wann ist er da rausgeflogen? Im November irgendwann, glaube ich, als Urs Fischer dann kam und steht da natürlich noch unter Vertrag. Und die Mainzer haben natürlich vielleicht eine Sekunde drüber nachgedacht, sollen wir jetzt wirklich Bo Henriksen zu einem Mitbewerber im Abstiegskampf hier gehen lassen? Der ja offensichtlich schon gezeigt hat, dass er eine Mannschaft irgendwie aus dem Abstiegskampf retten kann. Mhm. Also, und da haben sie wahrscheinlich gesagt, nee. Und wenn, dann nur für verdammt viel Geld. Und gut, das hat Werder Bremen nicht. Von daher ist es eben Bo Henriksen auch nicht geworden. Naja, und dann lief das dann relativ schnell auch auf Daniel Thun raus. Mhm. Ja, und also wie gesagt, er ist mir sympathisch. Ob er wirklich das Zeug hat, Werder Bremen da unten irgendwie rauszuholen. Ich glaube, dafür müssen wir noch mal ein, zwei Wochen schauen.
Ja, aber sag mal, der Auftakt ging so, ne?
Ja, ging so. Und es war halt genauso wie auch vorher. So ging so. Es war ja auch unter Horst Steffen jetzt nicht alles schlecht, dass man gesagt hat, so, wir brauchen jetzt hier irgendwie einen, der alles ganz anders macht. Augenscheinlich hat man sogar bei Bremen gesagt, ja, also so ganz so schlecht war es nicht, also lass mal einen holen, der so ein bisschen ähnlich ist, ne? Also auch ein bodenständiger Typ, der eher so ruhig, gelassen, analytisch an die Sache rangeht, ja, auch einer, der sich von unten hochgearbeitet hat, noch keine Bundesliga-Erfahrung hat und so weiter. Sie haben sich schon einen ähnlichen Typen irgendwie rausgesucht und das. Ich bin sehr gespannt, ob das zum Erfolg führt, weil man hat schon das Gefühl, vielleicht widerspricht das auch ein bisschen dem, was sie vorher auch gesagt haben, weil sie haben ja schon gesagt, wir brauchen irgendwie einen Trainer mit einer anderen Ansprache und so weiter. Ja, gut, vorher haben sie aber immer gesagt, ja, also wie der Horst Steffen mit der Mannschaft umgeht, das ist ja ganz fantastisch. Mhm. Ja, also so ein guter Mensch und wie der die Mannschaft mitnimmt und alle lieben den und so weiter. Also jetzt haben sie einen geholt, der das offensichtlich ähnlich kann oder ähnlich soll. Ich bin nicht so sicher, ob sie da die richtige Wahl getroffen haben, um ganz ehrlich zu sein.
Okay. Ja, ich bin auch gespannt. Also Fakt ist, nach der 0-1-Niederlage gegen Freiburg stehen sie jetzt auf einem Relegationsplatz und ja, müssen jetzt unbedingt punkten, damit es nicht ganz eng wird. Thun blieb natürlich jetzt nach dieser ersten Niederlage erstmal optimistisch. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Er sagte, der schwerwiegendste Stein ist die Serie an nicht gewonnenen Spielen. Das macht etwas mit den Jungs. Wir sind uns unserer Situation absolut bewusst und gehen davon aus, dass es ein Kampf bis zum Ende sein kann und sein wird. Wenn die Ketchup-Flasche aufgeht, wir wieder ein Tor erzielen und hinten keins reinbekommen, dann kommt auch die Leichtigkeit zurück. Aber er sagt ja auch ganz klar, Problem aktuell, wir sind in beiden Boxen nicht scharf genug, ne? Und ich hatte natürlich jetzt auch nur 2 Tage Zeit, um da irgendwie was zu tun und ja, mal gucken, wie das dann nach einer kompletten Trainingswoche aussieht.
Ja, das stimmt. Man hatte halt irgendwie das Gefühl, es ist einfach wieder wie im Spiel davor gegen Hoffenheim. Also da waren sie auch irgendwie lange in Überzahl, haben sich aber auch nicht so richtige Torchancen erspielt. Jetzt ist es wieder das Gleiche. Und ja, ich bin sehr gespannt, was er jetzt irgendwie vorhat, was er in dieser Woche jetzt ändern kann. Am Wochenende kommen die Bayern. Dann wird's richtig spannend mit St. Pauli und Heidenheim. Mhm. Also das sind schon 3 absolut wegweisende Spiele. Ich glaube, gegen die Bayern musst du zumindest gut aussehen. Mhm. Vielleicht, ich meine, die Bayern haben auch in Hamburg irgendwie in Anführungszeichen nur einen Punkt geholt. Ja. So, von daher, es ist jetzt in der aktuellen Phase jetzt auch nicht ganz unmöglich, gegen die Bayern was zu holen. Aber ja, das wäre natürlich schon, das würde die Stimmung schon drastisch verändern in Bremen. Aber irgendwie hat man halt so das Gefühl, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber dass halt auch die Mannschaft nicht so richtig daran glaubt, dass man da jetzt wirklich rauskommt. Also nimm noch mal Marco Friedl, der ja auch richtig Alarm geschlagen hat nach dem Spiel in Freiburg, der auch gesagt hat, ja, hier, wenn das so weitergeht, dann werden wir hier unser blaues Wunder erleben und wir stehen am Ende des Tages dort, wo wir hingehören. Das hat er so gesagt. Es hat lange gedauert, jetzt sind wir da, wo wir leider, so hart es klingt, hingehören. Also, und sie stehen auf einem Relegationsplatz. Und das finde ich schon von einem Mannschaftskapitän sehr, sehr, sehr schwierige Aussagen.
Ja, finde ich auch. Also weiß ich auch nicht, ob das so glücklich ist, in so einer Situation so eine Aussage zu tätigen. Und gerade jetzt, wo man ja einen Neustart auch wagen will, und genau dafür ist ja so eine Trainerneuverpflichtung auch immer gedacht, neuer Impuls, so ein bisschen mal wieder auf Null. Natürlich kriegst du das nicht alles aus den Köpfen raus, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten vorgefallen ist. Aber man sollte da als Kapitän schon auch eher mit positiven Vibes vorangehen und nicht solche Sprüche klopfen. Also ich meine, er bezieht das natürlich, glaube ich, einfach auf die aktuelle Leistung und nicht unbedingt auf die Qualität des Teams und des Vereins und so weiter. Und trotzdem musst du da als Kapitän eigentlich andere Töne anschlagen.
Ja, ich hätte mir das auch gewünscht, dass er da schon auch positiver ist. Ich meine, man muss aber tatsächlich sagen, ich habe es ja eben auch schon erwähnt, Daniel Thun hat relativ wenig verändert. Die Mannschaft ist quasi die gleiche geblieben, auch zum vergangenen Spieltag oder zum Spieltag davor. Also man hat schon das Gefühl, ja, es dreht sich alles immer wieder ums Gleiche, es sind immer wieder die gleichen Themen, und vielleicht hätte sich auch so ein Kapitän wie Marco Friedl jetzt auch einfach gewünscht, dass einer reinkommt und einfach tatsächlich auch sagt, okay, so hat's augenscheinlich nicht funktioniert, wir verändern jetzt was und wir machen jetzt was anders. Mhm. Kann sein, dass es jetzt kommt in der kompletten Trainingswoche, die sie jetzt eben haben. Das hat ja Daniel Thun eben auch schon, oder du hast es ja zitiert, was er gesagt hat. Von daher kann schon sein, dass jetzt dann diese Veränderung auch reinkommt, denn Fakt ist, sie muss kommen. Ja. So geht's nicht weiter. Man hat schon das Gefühl, alle, die da unten drin stehen, die spielen zumindest besser als Bremen. Also auch wenn Heidenheim jetzt im Moment keine Spiele gewinnt oder nicht viele Spiele gewinnt, hat man trotzdem das Gefühl, sie spielen guten Fußball. Hätten in Dortmund auf jeden Fall zumindest einen Punkt verdient gehabt. St. Pauli gewinnt zu Hause gegen Stuttgart. Die Mainzer kämpfen sich da unten raus. Ja, auf wen ich noch ein bisschen Hoffnung setzen würde, wäre der VfL Wolfsburg in so einem ähnlichen Gefühl sind wie die Bremer. Aber ansonsten, die Mannschaften da unten fangen halt an, irgendwie zu punkten. Und Bremen nicht. Und das ist schlecht.
Jens, soweit sind wir natürlich noch lange nicht. Aber bevor wir jetzt uns gleich noch den zweiten neuen Trainer der Bundesliga anschauen, was würde denn das für dich persönlich bedeuten, wenn Werder Bremen tatsächlich in die zweite Liga muss?
Ich muss sagen, vor ein paar Jahren ist ja Bremen schon mal abgestiegen. Und das war für mich totaler Horror. Also wirklich, weil die Jahre davor war es ja schon oft auch knapp. Und ich war da auch wirklich emotional brutal angefasst und konnte die Spiele gar nicht mehr schauen. Also nicht mehr wirklich schauen. Und war irgendwie Wochenende Fußball und so weiter. Oh Gott, wie geht's hier weiter? Das Jahr in der zweiten Liga hat mich da ein klein bisschen geheilt.
Okay.
Weil man merkt ja dann, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Es ist nur Fußball.
Ja, das ist so.
Also von daher, und jetzt muss ich tatsächlich auch sagen, ich meine, wir sprechen jetzt ja schon auch ein Dreivierteljahr über die ganze Thematik mit Ole Werner, mit Clemens Fritz und so weiter. Sie tun halt im Moment auch wirklich alles dafür, um möglicherweise da unten reinzurutschen und den zweiten Abstieg jetzt innerhalb von 5 oder 6 Jahren irgendwie hinzukriegen. Man hat irgendwie das Gefühl, sie haben es nicht wirklich gerafft, sie haben den Schuss nicht gehört, wie man so schön sagt. Und irgendwie sieht man es schon kommen. Deswegen, ja, wenn es so ist, dann wäre es natürlich extrem schade und ich fände es auch total scheiße, aber irgendwie, ja, geht die Entwicklung einfach dahin, von daher.
Wir warten es mal ab, Jens. Es sind ja noch ein paar Spieltage, vielleicht, ja, gucken wir mal, was Thun da jetzt macht. Ich bin wirklich gespannt auch, was die Bremer da machen. Aber lass uns jetzt doch mal auf Albert Riera schauen. der, muss man sagen, geht ja ein bisschen auch kommunikativ mutiger zu Werke als Daniel Tune, wenn man das so formulieren möchte.
Kann man so sagen, ja, genau. Ja,
also es war schon interessant, seine Sprüche zu hören auf seiner Antritts-PK. Er hat da ja einen nach dem anderen rausgehauen, ne?
Ja, also wie hat's die Bild genannt? Das Sprüchefeuerwerk von Albert Riera.
Ja, ja.
Und es war auch so. Also markige Sprüche, ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Erinnert dich das an irgendjemanden? Jetzt? Also ich hab so zwei Figuren im Kopf. Ja,
also, ja, ich musste natürlich auch an Sandro Wagner relativ schnell denken.
Ja, ja. Und mein erster Gedanke war José Mourinho.
Ja, genau, genau.
Aber dann natürlich auch Sandro Wagner, der ja auch so ein Gegenentwurf war zu dem Trainer, den sie irgendwie in Augsburg davor hatten, Torup. Mhm. Und er ist ja jetzt auch ein kompletter Gegenpol zu Dino Toppmöller. Also schon sehr, sehr spannend. Jetzt sollen wir ein paar seiner Sprüche mal
bitte.
Mal vorlesen.
Also was ich besonders schön fand, war, ich werde Ihnen, also er spricht von den Spielern, ich werde Ihnen morgen sagen, wir springen da vom Balkon und Sie werden springen. Sie werden es glauben. Wie? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einen Zauberstab. Aber vertrauen Sie mir, ich werde es tun. Meine Spieler werden mir folgen. Sie sind mir immer gefolgt.
Jawohl. Das ist Mourinho. Das ist Mourinho. Die Leute, die meine Spieler gehen für mich durchs Feuer.
Ich denke so ein bisschen an Braveheart irgendwie.
Ja, auch schön. Ja.
Auch schön. Ich versuche, die Spieler davon zu überzeugen, dass sie die Besten sind, die Stärksten, die Schnellsten, die Schönsten. Das ist Überzeugung, ein Selbstvertrauen. Und das ist es, was wir schaffen wollen.
Ah. Ja, da fühlst du dich als Spieler, als könntest du die Champions League gewinnen.
Ja, und das ist genau die Frage. Fühlst du dich da wirklich so oder denkst du dir, Junge, halt die Fresse? Was soll das? Also, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich jetzt ein mündiger Spieler bin und ich höre dann meinen Cheftrainer sagen, ja, ich sag denen, die springen vom Balkon und dann springen die. Dann denke ich mir, weißt du was, Freundchen, einen Scheiß mache ich hier. Ich springe nicht mal über dein kleines Stöckchen. Also, ich weiß es nicht, ob das jetzt so gut ist. Also, entscheidend ist auch nicht, was er da auf dieser PK sagt, sondern viel wichtiger ist natürlich, wie geht er dann direkt mit den Spielern um. Aber ich persönlich fände so einen Spruch nicht so besonders cool als Spieler.
Ich habe am Wochenende, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe ein bisschen in den Doppelpass reingeschaut und da war Kevin Campbell da, der ehemalige Leipziger Spieler, der ja auch schon viele verschiedene Trainer auch mitgemacht hat. Und der wurde auch mit diesen Sprüchen konfrontiert und er hat dann halt gesagt, ich finde das super. Ja, weil du merkst dem halt einfach an, dass er für seinen Job brennt, dass er halt Bock hat, hier was zu machen, dass er Bock hat, was zu verändern. Und ja, glaubst du, wir würden hier jetzt wirklich jeden Spruch, den ein Trainer macht, so auf die Goldwaage legen? Ich meine, der hat seine erste Antrittsrede vor der Mannschaft waren, glaube ich, 90 Minuten oder sowas. Da geht's halt dann auch irgendwann da rein, da raus. Aber das, was bleibt, ist eben so das Feuer für die Aufgabe, dafür da was zu tun. Ich glaube, das ist eher so ein Medienthema oder so ein Expertenthema, aber.
Und gesundes Selbstvertrauen ist natürlich auch eine gute Sache, kann man ja auch nicht sagen. Er hat ja auch gesagt, ich weiß, wie es geht, ich habe es in der Vergangenheit geschafft und ich werde es hier schaffen.
Ja.
Das ist auch völlig legitim. Du weißt, ne? Und also, ich muss es anders sagen. Grundsätzlich ist natürlich Erfolg auf vielen verschiedenen Wegen möglich. Und er ist möglich mit einer sehr zurückhaltenden Art. Ich erinnere mich, warum auch immer, gerade an Ottmar Hitzfeld, den Gentleman.
Jawohl.
Der nie einen rausgehauen hat und trotzdem Champions League und Meisterschaften gewonnen hat.
Thomas Schaaf, der Knurrer.
Genau, richtig. Aber es ist natürlich auch die José-Mourinho-Art möglich und da kannst du auch sehr erfolgreich sein. Mhm. Also deswegen, diese Aussagen sagen uns nichts darüber, ob er jetzt mit Eintracht erfolgreich sein wird oder nicht. Das ist mal Fakt. Und deswegen geht's dann vor allem um persönliche Präferenz. Ich persönlich find's halt immer ein bisschen cooler, sich in Understatement zu üben und erstmal abzuliefern. Und ich meine, auch dann im Nachhinein muss man nicht sagen, ne, ich bin der Geilste und ich habe es euch ja gesagt. Ich finde, das, was er da sagt, hätte man auch alles eine Spur zurückhaltender formulieren können und so, dass die Aussage trotzdem rauskommt und trotzdem sein Feuer und seine Motivation spürbar ist. Aber das ist natürlich jetzt wirklich eher persönliche Präferenz von mir.
Das erste Spiel lief dann ja auch, sagen wir mal, so lala. Sie haben 1:1 gegen Union Berlin gespielt, hatten mega viel Ballbesitz, also hatten schon deutlich viel mehr den Ball als Union Berlin, aber das ist bei Union Berlin auch so ein bisschen Design, ja, das soll ja dort auch so sein, weil das auch zu deren Fußball oder zum Fußball, den eben Steffen Baumgart spielen will, dann eben besser passt. Und Albert Riera hat hinterher gesagt, ich weiß nicht, wie viele Spiele oder Monate dieses Team sich nicht mehr als der Boss auf dem Platz gefühlt hat. Heute habe ich ihn in ihren Gesichtern gesehen, sie haben es genossen, sich als Boss des Spiels zu fühlen. Und weiter... Sie haben es genossen, der Protagonist zu sein, dominant zu sein. Das passiert, wenn du wie der Hai das Blut riechst.
Noch so ein Bild, was größer nicht mehr geht, meine Güte.
Genau, aber jetzt, was ich mir dann dabei gedacht habe, das hatten sie anscheinend unter Dino Topmöller nicht. Also ja, man kann das schon mit, so ein bisschen als Seitenhieb in seine Richtung verstehen.
Oder? Ja, ich würde sagen, das schwingt zumindest mit, ohne dass er jetzt natürlich Topmöller da direkt angreift. Ich fand Topmöller immer super. Es war halt leider jetzt nach einer guten Saison, einfach jetzt auch eine super durchwachsene Saison, und er hat halt einfach die Defensivproblematik dann nicht in den Griff bekommen. Das ist halt einfach ein Fakt. Und trotzdem fand ich den immer cool, muss ich sagen. Und dieses, wie ein Boss sich fühlen, ich glaube, das verrät mehr über ihn persönlich als über die Mannschaft, so eine Aussage. Ich glaube, er fühlt sich einfach sehr gerne als Boss. Und das ist natürlich auch ein schmaler Grat. Er will natürlich auch, dass die dann mitziehen, wie ein Mourinho eben auch. Das birgt natürlich auch Konfliktpotenzial, gerade mit Spielern, die dann auch ein Ego haben. Vielleicht habe ich deswegen auch so ein Problem mit solchen Aussagen, weil ich glaube, wenn ich ein Spieler unter ihm wäre, könnte es knirschen.
Ich weiß nicht, ob das passen würde, das stimmt, ja.
Ja, also, und deswegen warten wir es mal ab. Und das kann gut funktionieren, kann aber auch völlig nach hinten losgehen. Und ich muss gerade dran denken, unser lieber Freund Tim, ein Stammhörer von uns, liebe Grüße Tim, der hatte mir eine Nachricht geschrieben, wo er sinngemäß gesagt hat, er ist völlig irritiert von diesen Aussagen und er weiß nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Also entweder die werden am Ende noch Meister oder es wird die absolute Lachnummer der Liga. Und ich glaube auch, es ist ziemlich viel gerade möglich.
Ja, und das erinnert mich alles wirklich auch an Mourinho, der ja auch quasi beides war.
Ja.
Also er war einer der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten und auf der anderen Seite für die, die ihn nicht mochten, eben eine Lachnummer mit seinen Sprüchen. Und zumindest, ich weiß auch nicht, ob das jetzt erfolgsversprechend ist, jetzt bei Albert Riera, ob er da jetzt wirklich die Eintracht wieder in die Spur bringt. Was ich zumindest glaube, er wird jetzt nicht über Jahre Eintracht-Trainer sein. Ich glaube jetzt nicht, dass er da eine Ära prägen wird und da über, jetzt ist ein halbes Jahr bis zum Ende der Saison und danach nochmal 3, 4, 5 Jahre da dranhängt. Irgendwie sehe ich das nicht, weil ich mir dann doch vorstelle, so eine Art und Weise, sowas, was er jetzt hier auch die ganze Zeit sagt, das nutzt sich irgendwann ab. Das kannst du doch nach einem Jahr nicht mehr hören. Irgendwie, ich weiß nicht, was für Bilder sollen denn da jetzt noch kommen? Mit welchen Stories will er denn da jetzt noch irgendwie beschreiben, was seine Spieler sind und so weiter? Ich glaube schon, dass dann irgendwann der Punkt ist, dass man sagt, okay, irgendwie hat sich abgenutzt, wir brauchen was anderes. Und nur einen Satz noch dazu, so war es ja oft bei José Mourinho eben auch. Dass er zwar immer bei fast jeder Station Erfolg hatte, aber halt auch nicht für Jahre dort geblieben ist, sondern meistens nach 2 Jahren oder sowas auch Schluss war.
Ich muss auch einfach daran denken, das ist ja grundsätzlich so, wenn dir Menschen im Leben begegnen, die sehr, sehr offensiv sind, so offensiv, dass es schon fast aggressiv wirkt. Das zeugt selten von einer großen inneren Ruhe und einer großen inneren Stärke. Denn oftmals müssen sich die Leute, die dann den Leuten erzählen, wie gut sie sind und wie sie das alles toll machen, und ich habe ja vielleicht einen Zauberstab, die müssen sich das quasi selber auch einreden. Ja. Also sie reden es den anderen ein, reden sich es aber gleichzeitig auch selbst mit ein. Und da ist mir eben so eine ruhige Art von einem Vincent Kompany 10-mal lieber, wo du einfach merkst, der Typ ist entspannt, der weiß, was er kann, und der muss eben jetzt nicht solche Sprüche raushauen, die zumindest mal auch in der Mannschaft diskutabel sein können. Und du machst dir eben mit so einer Art im Zweifel immer mehr Fässer auf, als notwendig wäre. Ne? Da konstruieren die Medienthemen, dann hast du vielleicht im Team ein Thema, weißt ja nicht, in welche Richtung das geht, dann hat jemand aus der Führungsetage irgendwie ein Thema. Du bist viel angreifbarer, wenn du das so machst, als wenn du einfach relativ entspannt bei dir bleibst und machst vor allem deinen Job. Und wie gesagt, ob er jetzt erfolgreich ist oder nicht, das wird vor allem daran liegen, wie macht er seinen Job. Aber Kommunikation ist natürlich ein Teilbereich dieses Jobs. Und ich finde, da, ja, macht er sich selber jetzt erstmal ein bisschen mehr Fallhöhe, als es sein müsste.
Dann hoffe ich sehr, dass Daniel Thune zum Vincent Kompany des SV Werder Bremen will. Ja, Vincent Kompany war ja offensichtlich auch nicht die allererste Wahl beim FC Bayern, hat sich jetzt aber als Glücksgriff herauskristallisiert. Von daher, ja, vielleicht wird ja Daniel Thune auch ein Glücksgriff in Bremen. Aber wie gesagt, ich habe meine Zweifel. Aber zumindest vom Auftreten passt er eher zu Vincent Kompany.
Und auch eher zu Werder Bremen, würde ich sagen.
Ja, ja, glaube ich auch. Und ja, das, ich hätte es auch schon, aber trotzdem eine Sache noch, Nils. Ich hätte es schon spannend gefunden, so einen Bro Henriksen zu sehen.
Ja, ja, das wäre.
Hätte auch der es genauso gemacht wie in Mainz, dass er dann vor jedem Spiel da rausrennt und in Bremen vor den Fans jubelt und sie aufpeitscht und so weiter und die Bremer Fans.
Was will denn das Rubbelspiel zu dir? Ja.
Genau, also das hätte ich schon auch witzig gefunden. Aber jetzt schauen wir mal, wie es am Wochenende läuft. Und dann gucken wir mal, wie die Spiele so.
Ja, jetzt, das wird so auch laufen. Ein interessantes Spiel für uns beide.
Ja.
Ich muss mal gucken, ob ich es überhaupt gucken kann. Ich glaube, am Samstag ist Kindermaskenumzug oder Ball oder wie das heißt.
Ja, Kindermaskenumzug, genau, ja.
Ja. Tja, Freunde, in Mainz wird jetzt wieder heftig gesungen und gelacht die nächsten Tage.
Ja, ja, genau. 11.11 Uhr haben wir noch nicht, aber bald.
Ja.
Ja, also von daher, ja, da geht's wieder los hier.
So, wir freuen uns auf einen schönen Bundesliga-Spieltag. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören, Freunde. Und bis dahin, ja, macht's doch so wie Albert Riera. Bleibt energetisch, bleibt blutrünstig und bleibt auch bitte im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalala.